بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter nach dem Tod von Imad al-Din Zinki mit seinem Erben und Nachfolger, und zwar Nuruddin Mahmud Zinki, rahimahullahu ta'ala, der den Titel hatte Al-Malikul Adil, der gerechte König. Und seine Geburt war im Shawwal des Jahres 511 nach der Hijra. Und es wird nicht viel über seine Kindheit berichtet. Also es gibt keine Quellen über die Jugend von Nuruddin Zinki. Aber eins ist sicher, er ist bei seinem Vater aufgewachsen, wurde von ihm erzogen, lernte die Kunst des Reitens, Kämpfens und natürlich auch die strategischen Aspekte von seinem Vater, begleitete seinen Vater in den Kriegszügen, das ist sicher. Das Leben von Imad al-Din Zinki, seinem Vater, war ja, wie bereits besprochen, gefüllt mit Ereignissen, mit Herausforderungen. Und das hat Nuruddin Zinki, rahimahullah ta'ala, natürlich miterlebt. Und das zeigt, dass die Erfahrung einen Menschen feilt. Ja, also, und die Persönlichkeit des Menschen eben kreiert wird durch diese Erfahrungen, durch das Leben mit Erfahrenen. Das ist eine Lehre. Wenn aus dir was werden soll, begleite erfolgreich. Das ist in jedem Bereich so, weltlich, religiös, egal, in Sachen Bildung, Handel. Du möchtest erfolgreich werden, begleite erfolgreiche Menschen. Und daraus wirst du lernen und wirst du, inshallah ta'ala, auch profitieren. Im Jahre 541 nach der Hijra heiratete Nuruddin die Frau Ismatuddin Khatun. Das war die Tochter des Herrschers von Damaskus, dem Atabek Mu'inuddin Unur. Über den hatten wir ja kurz gesprochen. Es gab zwar mit dem Vater von Nuruddin, also Imad al-Din, Rivalitäten und so weiter, aber man hat sich dann so verständigt, dass man trotz dieser Rivalitäten doch friedlich beisammenlebt. Aber er war dagegen, dass Imad al-Din Damaskus einnimmt, übernimmt, also bis zum Schluss. Auf jeden Fall, Nuruddin heiratete dann Ismat al-Din, diese Frau, die Tochter eben des Herrschers von Damaskus, und er hatte eine Tochter aus dieser Ehe und zwei Söhne. Beide Söhne starben jung. Der eine, As-Salih Ismail, der hat zwar die Herrschaft nach Nuruddin Zinki übernommen, lebte aber dann nicht lange nach ihm. Mit 20 ist er dann erkrankt und im Jahre 577 dann gestorben, rahimahullahu ta'ala. Der andere Sohn, Ahmad, der ist schon als Kind gestorben, im Jahre 547 in Hims. Nuruddin Zinki, rahimahullah, war ein rechtschaffener Mann, war ein frommer, religiöser Mann. Und wie die Historiker sagen, das färbte sich ab bei seiner Ehefrau. Und das ist wieder eine Lehre für uns, dass die Eheleute Einfluss haben aufeinander. Natürlich positiven, guten Einfluss. Und so wurde seine Ehefrau zu einer frommen, rechtschaffenen, das heißt jetzt nicht, dass sie vorher schlimm war, ne? Aber ich meine, dass sie umso mehr dann rechtschaffen wurde. Sie war auch vorher schon rechtschaffen, aber ich meine, die Ehe mit Nureddin Zinki hat ihr noch einmal einen Weg bereitet, geebnet, dass sie umso mehr tut. Und zwar wurde berichtet, dass sie in der Nacht Qiyamul Layl betete und eines Nachts hat sie es verschlafen. Qiyamul Layl. Sie wollte aufwachen zum Beten nachts, aber sie hat verschlafen. Dann, als sie aufgewacht ist, war sie traurig. Ihr Mann hat sie gesehen. Was ist denn los? Khair, inshallah, was? Ja, ich habe verschlafen, ich habe kein Qiyamul Layl gebetet. Also hat Nureddin Zinki, rahimahullah, angeordnet, dass jemand in der Nacht, im letzten Drittel der Nacht, die Trommeln benutzt, um die Menschen zu Qiyamul Layl aufzuwecken. Jetzt stell dir mal vor, diese Gesellschaft, in der Nureddin Zinki Herrscher ist, er achtet darauf, dass die Leute Qiyamul Layl beten. Die Historiker beschreiben die Ehefrau von Nureddin Zinki als einer der besten und rechtschaffensten Frauen ihrer Zeit. Und sie hatte Stiftungen, das heißt ihr Vermögen, ihr privates Vermögen, hat sie benutzt für gemeinnützige Zwecke, damit gespendet wird. Sie hatte also mehrere Awqaf. Waqf ist also eine Stiftung. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, berichtete zu den Ereignissen des Jahres 563 nach Hijra, dass im Monat Shawwal die Gemahlin des Herrschers Nureddin Mahmud Zinki in Baghdad eintraf, auf dem Weg zur Hajj, um von dort aus die Hajj anzutreten. Es handelte sich um die edle Dame Ismatuddin Khatun, die Tochter von Mu'inuddin Unur. Das Heer empfing sie feierlich, begleitet vom Diener, also Bediensteten, Sandal. Ja. Und für ihre Unterbringung wurde bestens gesorgt und man erwies ihr außerordentliche Ehre. Also sie hat dann eben diese Hajj vollbracht und ihr wurde also alles erleichtert, sodass sie diese Hajj vollziehen konnte. Auch sein Sohn, As-Salih Ismail, war ein frommer Mensch. Also die Familie, möge Allah unsere Familien erziehen, möge Allah den Glauben in unseren Familien verankern und stärken, war auch sehr fromm. Als er schwer krank wurde an Kolik, und diese Krankheit führte auf jeden Fall zum Tode, ja, rieten ihm die Ärzte zur Linderung, etwas Wein zu trinken. Er jedoch weigerte sich und sagte, nicht bevor ich die Gelehrten frage. Als sie ihm dann die Erlaubnis gegeben haben, die Ulama, die haben gesagt, ja, du darfst, du bist krank, es geht nicht anders, du darfst Alkohol, also Wein, ja, trinken, das lindert etwas, ja, weil die Schmerzen so stark, so wie heute eben die starken Schmerzmittel, die berauschend sind, ja, damit diese Schmerzen zu ertragen sind. Darum ging's. Da sagte As-Salih Ismail zu den Gelehrten, wenn Allah mein Lebensende bestimmt hat, wird das Trinken von Wein es hinauszögern? Sie sagten nein. Daraufhin sagte er, bei Allah, ich möchte ihm nicht begegnen, nachdem ich etwas getan habe, das er mir verboten hat. Er sagte, ist das, also werde ich dann behandelt, geheilt? Nein, das als Schmerzmittel oder ja, Betäubungs- oder wie man das auch nennen will. Also die Krankheit wird sich nicht entfernen. Da hat er gesagt, nein. Also ich sterbe sowieso. Da will ich nicht sterben und ich habe am Ende meines Lebens Alkohol getrunken. Obwohl es ja für ihn nicht haram wäre in seiner Situation. Aber wenn Allah Jalla wa Ala einem Menschen die Süße des Glaubens beschert, vergisst er sein Leid und vergisst seine Schmerzen und liebt die Unterwerfung und das Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen auch Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, wird berichtet, als er die Chemotherapie machen sollte, dafür ist er nach Amerika, und dann hat man ihm gesagt, ja, wir müssen jetzt beginnen. Er ist ja an Krebs gestorben, rahimahullah ta'ala. Wir müssen nun beginnen mit der Chemotherapie. Dann sagt er, und was ist das so? Ja, das ist so eine Therapie und dann, ja, die Haare fallen aus. Da gesagt, mein Bart auch? Dann sagten sie ja. Dann sagt er, nein, ich will nicht Allah ohne Bart begegnen. So, wie können wir das jetzt vereinbaren mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, lasst euch behandeln, nehmt Medikamente ein oder behandelt euch, denn es gibt keine Krankheit, wogegen Allah nicht ein Gegenmittel herabgesandt hätte. Das können wir vereinen, indem wir sagen, die Gelehrten also sagen, wenn ein Medikament, eine Therapie die Krankheit nicht grundlegend beseitigen wird, dann ist es dem Patienten erlaubt, die Behandlung zu verweigern. Wenn Krebs oder wie in diesem Fall, das ist eine Krankheit, du wirst jetzt sterben. Es ist also diese höheren Stadien, schlimmeren Stadien, fortgeschrittenes Stadium. Da geht es jetzt nur noch einen Monat, zwei Monate, Allahu a'lam, je nachdem. In solchen Fällen, du wirst sowieso sterben. Da kann man sagen, okay, ich möchte diese Therapie nicht. Aber wenn es eine Sache ist, in der nach Erfahrung der Ärzte und der Forschung, der Wissenschaft sehr wohl eine Rettung des Lebens besteht, dann musst du die Medikamente nehmen. Du darfst nicht zulassen, dass du stirbst. Wenn die Ärzte sagen, also erfahrungsgemäß, das wird wirken. Und du wirst doch nicht sterben, mit der Erlaubnis Allahs, tabaraka wa ta'ala. Dann musst du dein Leben retten. Auf jeden Fall, das war ein kurzer Einblick in die Familie von Nuruddin Zinki, rahimahullahu ta'ala. Er wurde verglichen mit Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala. Damit wir wissen, um wen es hier geht. Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, den man den fünften rechtgeleiteten Kalifen nennt. Obwohl er ja ein Tabi'i ist, er ist ja kein Sahabi. Das heißt also, weil er so rechtschaffen war und weil er gerecht war und weil es der Bevölkerung sehr gut ging unter seiner Herrschaft. Das Gleiche bei Nuruddin Zinki, rahimahullah ta'ala. Er war rechtschaffen. Die Bevölkerung lebte besser unter seiner Herrschaft. Deswegen hat man gesagt, wer ist am ähnlichsten, mit wem kann man ihn vergleichen? Da haben sie gesagt, Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Und das zeigt, barakallahu fikum, Allah azza wa jal hat immer wieder Menschen, die die Gesellschaft wieder nach vorne bringen, durch die Allah subhanahu wa ta'ala die Unterdrückung beseitigt. Aber Prüfungen müssen sein. Und dann gibt es wieder eine Pause. Da kommt ein gerechter Herrscher. Danach kommen wieder Ungerechte. Danach kommen wieder Gerechte. Und so geht es weiter, bis Allah Azza wa Jal eben etwas anderes entscheidet. Wie ging es nun weiter nach dem Tod von Imaduddin Zinki und nach der Ermordung von Imaduddin Zinki, rahimahullah. Also im Jahre 541 wurde er ja getötet, wie wir gesagt haben. Von seinem Bediensteten wurde er erstochen. Und Der älteste Sohn von Imad ad-Din Zinki, und zwar Saifuddin Razi. Nuruddin ist der zweite. Also zuerst Saifuddin und der nächste ist Nuruddin. Aber Saifuddin Razi, diese Doppelnamen, ja, gibt es ja heute noch, ja, besonders bei den türkischen Geschwistern und so, die lieben ja diese Doppelnamen, das gab es ja damals schon. Ja. Auf jeden Fall, er war in Shahrazur, wo er dort war, und Nuruddin war bei seinem Vater, als er getötet wurde. Und nach dem Tod hat Nuruddin Zinki, rahimahullah ta'ala, den Siegelring, sowas wie ein Stempel, ja, aber ein Ring, ja, das heißt, wer diesen Ring hat, der kann eben alles, alle wichtigen Dokumente unterzeichnen. Ja, das ist derjenige, der nun Macht besitzt. Er hat diesen Ring genommen und zog sich mit einem Teil des Heeres nach Halab zurück, Aleppo. Und dort übernahm er im Jahre 541, und zwar im Monat Rabi' al-Thani, die Herrschaft über die Stadt. Das ist 1146 nach christlicher Zeitrechnung. Und er war damals ungefähr 30 Jahre alt, rahimahullah. In dieser Gegend war auch Al-Malik, der König Alp Arsalan, der Sohn des Sultans Mahmud der Seljuke. Und Zinki hatte seit dem Jahr 521 den Anschein erweckt, im Namen von Alp Arsalan zu regieren, nachdem er ihn auf Befehl des Sultans Mahmud mitgenommen hatte. Ja, also dass er als Vertreter der Seldschuken dort regierte. Deswegen dachte sich Alp Arsalan, okay, ich bin jetzt der Herrscher. Imad ad-Din ist tot, ich bin der Herrscher. Er versuchte also, an die Stelle von Zinki zu rücken und zu treten, um dessen Söhne auszuschließen von der Macht. Also versammelte auch er Truppen, um nach Mosul zu ziehen und die Stadt einzunehmen, denn das war die Hauptstadt der Zinki-Dynastie, Mosul im Irak. Allerdings war dort der Minister, der Wazir, Jamaluddin al-Asfahani, und er hatte dann eine Strategie, wie er Alp Arsalan daran hindert, Mosul einzunehmen. Und zwar, dass er ihn eben beschäftigt hat mit anderen Gebieten. Guck mal, du musst da hingehen, wir brauchen dich hier, wir brauchen dich dort, wir brauchen dich da, damit er nicht nach Mosul gelangt. Jamaluddin schrieb an Salah ad-Din al-Yaghsiyani, das war auch einer der Anführer, und dass sie im gemeinsamen Interesse gegen Alp Arsalan etwas machen müssen, damit er nicht Mosul einnimmt. Und da stimmte er ihm zu, und deswegen kam es dazu, dass eben Alp Arsalan zu spät in Mosul eingetreten ist, so dass er doch nicht die Macht übernommen hat. Also war Nuruddin Zinki und, wie wir gleich sehen werden, sein Bruder diejenigen, die die Macht übernommen haben nach dem Tode von Imad ad-Din Zinki, rahimahullahu ta'ala. Allerdings haben wir nun einen Konflikt zwischen zwei Brüdern, Saif ad-Din und Nur ad-Din. Der eine, und also das Gebiet der Zinki-Herrschaft, wurde also aufgeteilt in diese zwei Lager. Weil Saif ad-Din dachte, er ist der älteste Sohn, er herrscht. Und Nur ad-Din hatte den Stempel. Und er war derjenige, der die ganze Zeit bei seinem Vater war. Das heißt also, es gab jetzt die Teilung dieses Herrschaftsgebiet, und die Grenze war der Fluss Al-Khabur. Ja, das war so die Grenze zwischen beiden Gebieten, ja, also Osten und Westen. Im östlichen Teil, da wo Saif ad-Din Razi herrschte, gab es Konflikte mit den Seldschuken, ja, die versucht haben, diese Gebiete einzunehmen. Immer wenn der Anführer stirbt, versuchen die anderen, das Gebiet einzunehmen. Und im westlichen Teil, da wo Nur ad-Din Zinki herrschte, hatte er unter anderem Probleme mit wen? Mit den Kreuzrittern. Daher haben sich beide gesagt, wir müssen eine Lösung finden. Diese Teilung ist keine Lösung. Aber jeder von beiden hatte gedacht, ich habe mehr Anrecht. Der eine, weil ich der Ältere bin. Der andere, ich bin derjenige, der die ganze Zeit mit meinem Vater war. Ich kenne die politische Lage. Ich bin derjenige, der weiß, was wo passiert. Also bin ich geeigneter. Also haben sie sich gesagt, lass uns treffen. Beide, ja, Nur ad-Din und Saif ad-Din. Und Nur ad-Din hatte Befürchtungen, dass Saif ad-Din dann ihn angreift und sagt, so, das war's. Das gab's ja oft zwischen Brüdern, dass sie sich bekämpft haben und so weiter. Also hat Nur ad-Din Zinki gesagt, guck mal, jeder kommt mit 500 Mann. Wir wollen nicht kämpfen. Es ist einfach nur Sicherheit, damit keiner auf die Idee kommt, anzugreifen. Also ist Nur ad-Din Zinki mit 500 Soldaten gekommen und Saif ad-Din ist mit 5 Soldaten gekommen, um ihm zu zeigen, ich will nicht kämpfen. Es geht mir nicht um Macht. Ich will nur, dass nach außen es nicht so aussieht, als ob wir zerstritten sind, weil dann werden die Leute uns angreifen. Aber wenn die Leute sehen, wir sind eins, wir sind gemeinsam, wir haben keinen Konflikt, dann wissen sie, unsere Armee ist vereint. Die werden uns nicht angreifen. Also das Gebiet von den Zinkis, das war riesig. Aber wenn es jetzt aufgeteilt ist, dann werden die Hoffnungen der Feinde umso größer. Saif ad-Din hat ihm gesagt, wen habe ich außer dir, O Nur ad-Din? Und für wen sollte ich Gutes aufbewahren, wenn ich meinem eigenen Bruder Unrecht tue? Weise Worte. Er sagte, Jani, soll ich der ganzen Welt Gutes tun, aber mein Bruder nicht? Das ist ja verrückt. Das heißt also, der Erste und derjenige, der am meisten Anrecht hat, dass ich ihm Gutes tue, bist du, mein Bruder. Und dann sagte er ihm, geh zurück zu diesem Gebiet und herrsche weiter. Ich will nicht, dass du nicht herrschst. Es soll nur nach außen so aussehen, wir sind vereint. Und du bist der Verantwortliche dort, ich bin der Verantwortliche hier und das war's. Aber nicht, dass die Gerüchteküche brodelt, ja, es kann sein und der eine ist gegen den anderen. Er sagte, ich wünsche nicht, dass du bei mir bleibst. Mein Ziel ist vielmehr, dass die Herrscher und die Franken unsere Einigkeit erkennen, damit jeder, der uns Böses will, davon ablässt. Daraufhin kehrte Nur ad-Din zurück in Ash-Sham, ja, also diese Gebiete, Halab und so weiter. Etwas Besonderes bei Nur ad-Din, er war ein Meister des Polo. Kennt ihr Polo? Wisst ihr, was Polo ist? Fußball auf dem Pferd mit kennt ihr das englische Zeug da? Oder kennt ihr nicht? Ja? Nur ad-Din war ein Meister. Ibn al-Athir, rahimahullah, sagte, er war einer der besten und geschicktesten Spieler überhaupt. Und er erwähnt auch, wie er das und so den Stock warf und der Ball ist dann, Ibn al-Athir, der Historiker. Ja. Ein frommer Mann kam zu Nur ad-Din Und er sagte ihm, warum spielst du? Was machst du da? Da sagte er, bei Allah, nicht der Trieb zum Spielen oder Übermut treiben mich dazu, mit dem Ball zu spielen. Wir befinden uns an einer Grenzfront und der Feind ist uns nahe. Während wir beisammen sitzen, kann plötzlich ein Alarmruf ertönen und wir müssen sofort aufsitzen und zur Verfolgung ausreiten. Doch wir können nicht Tag und Nacht im Winter wie im Sommer ununterbrochen im Krieg stehen. Ich kann ja nicht permanent im Krieg sein, im Einsatz sein. Manchmal brauche ich Phasen, wo ich mich ausruhe. Und die Soldaten brauchen Erholung. Wenn wir die Pferde nur anbinden und stehen lassen, werden sie träge und verlieren ihre Ausdauer für längere Verfolgungsritte. Kondition des Pferdes ist weg. Ebenso gewöhnen sie sich dann nicht an schnelle Wendungen im Angriff und Rückzug während der Schlacht. Ein Pferd muss sehr schnell nach rechts, dann doch nach links und dann doch nach hinten, dann doch nach vorne. Und wenn das nicht trainiert, ja dann, und nur, ja, so wie unser einer, ja, dann wird man nicht mehr so beweglich sein. Darum reiten wir sie und trainieren sie durch dieses Spiel. So verlieren sie ihre Trägheit, gewöhnen sich an schnelle Richtungswechsel und lernen ihrem Reiter im Kampf zu gehorchen. Bei Allah, das ist der Grund, weshalb ich mit dem Ball spiele. Subhanallah. Das ist diese Lehre, dass dein Leben, den du machst, dein Spaziergang, dein Urlaub, ist egal, dein Training für Allah. Dann bekommst du Lohn dafür. Wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, ich erwarte den Lohn für meinen Schlaf, so wie ich ihn erwarte für mein nächtliches Gebet. Denn er schläft, um zu beten. Wenn du isst, um dich zu stärken, damit du Gutes tust. Du arbeitest, um Geld zu verdienen, um deine Familie zu ernähren. Und ein Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, den Happen, den du in den Mund deiner Frau legst, ist eine Spende. Also das Weltliche, Alltägliche kann zu einem Schatz werden. Gold wert. Nur durch deine Niyya, durch deine Absicht. Ibn al-Athir, rahimahullah, berichtete, der Emir Bahauddin Ali ibn al-Shukri, der Nuruddin besonders nahe stand und ihm seit seiner Jugend diente, mit ihm vertraut war und ein ungezwungenes Verhältnis zu ihm hatte, erzählte. Ich war mit ihm auf dem Feld in Arruha, also Edessa, und die Sonne stand hinter uns. Jedes Mal, wenn wir voranritten, fiel unser Schatten vor uns. Als wir jedoch umkehrten, lag unser Schatten hinter uns. Also sie waren immer in der Sonne. Wo war Schatten? Entweder da vorne, da hinten. Die Richtung war immer so, dass sie in der Sonne standen. Da ließ er sein Pferd schneller laufen, während er sich immer wieder nach hinten umblickte und sagte zu mir, weißt du, warum ich mein Pferd antreibe und mich dabei nach hinten umsehe? Ich sagte nein. Er sagt, ich habe das, worin wir uns befinden, mit dem Diesseits verglichen. Es ist wie jemand, der vor dem Schatten davonläuft, während er ihn verfolgt. Und der, wenn er sich von ihm abwendet, vom Schatten verfolgt wird. Daraufhin sagte ich, möge Allah dem Herrscher gnädig sein, der über solche Dinge nachdenkt. Also guck mal, du bist ein Herrscher, ein König und du denkst über die Dunya, wie sie ist. Und dann hat er zwei Verse, Gedichtsverse aufgesagt. Der Unterhalt, den du suchst, ist wie ein Schatten, der mit dir geht. Verfolgst du ihn, erreichst du ihn nicht. Wendest du dich ab, folgt er dir. Das stimmt überein mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der nach der Dunya sucht, derjenige, der das Diesseits sich zur Sorge macht, Dem wird Allah Azza wa Jal seine Familie trennen und seine Angelegenheiten zerstreuen. Und er bekommt von der Dunya nur das, was ihm geschrieben wird. Aber derjenige, dessen Sorgen die Akhira ist oder sind, dem wird Allah Azza wa Jal seine Familie versammeln, seine Angelegenheiten vereinen, ja, dass er nicht tausend Probleme hat und so weiter, Sorgen hat. Und die Dunya wird zu ihm kommen, selbst wenn sie nicht will. Nuruddin Zinki wurde, wie ich bereits erwähnt habe, verglichen mit Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Denn Umar ibn Abdul Aziz, eines der Besonderheiten war, dass er, sobald er das Amt eingenommen hat oder angetreten ist, sofort dieses Hab und Gut in die Staatskasse überführt hat. Er wollte nichts davon. Im Gegensatz zu den Vorgängern. Die haben sich's gut gehen lassen, auf Kosten der Bevölkerung. So war auch Nuruddin. Er gab für sich und seine Familie nur aus dem Anteil aus, den er sich aus der Kriegsbeute rechtmäßig erworben hat. Also Staatskasse, nur einen bestimmten Anteil. Er hat nicht gesagt, ich bin der König, ich nehme mir, was ich will. Wie leider ungerechte Herrscher es machen, wenn du siehst, wie viele Schlösser sie haben und was für Schlösser sie haben. Du denkst, sowas gibt es gar nicht für Dunya, in der Dunya, solche Bauten und solche. Jedes Mal, wenn ein Tyrann besiegt wird und weggeht, egal wo, in welchem Land, und dann wird erst bekannt, was er besitzt. Sagst du, was ist das? Der denkt, die Gelddruckerei gehört ihm, der macht damit, was er will. Nuruddin hat nur so viel ausgegeben, wie ihm zusteht. Und er pflegte, die Rechtsgelehrten zu versammeln und sie zu befragen, was ihm von den Geldern erlaubt sei. Subhanallah. Er hatte Berater unter den Gelehrten, und die sollen sagen, guck mal, du kriegst so und so viel. Du kriegst so und so viel von dem. Hier hast du so und so viel Prozent, mehr nicht. Und daran hat er sich auch gehalten. Sogar den Lohn seines Schneiders und seines Kochs wurde aufgeschrieben. Kein Groschen mehr wollte er nehmen. Und von diesem ohnehin bescheidenen und bemessenen Betrag pflegte er dann am Monatsende noch etwas zurückzulegen oder eben zu spenden. Was die Geschenke betraf, die ihm überbracht wurden, kostbare Gewänder, Königsgeschenke, ja, ob das Tücher sind und so weiter und so fort, so verwendete er nichts davon für sich. Er wandte seinen Blick davon ab, wenn sich solche Dinge ansammelten, ließ er sie vor dem Richter bringen, damit ihr Wert geschätzt wird, und dann wurde ihr Erlös in die Instandsetzung der Moscheen verwendet. Er trug niemals etwas, was verboten war, wie Seide oder Gold. Ja, also noch einmal, wir müssen uns immer vor Augen halten, in welcher Zeit wir leben. Wir leben jetzt nicht in der Zeit der Sahaba, radiallahu anhu. Das ist die Zeit, in der es ganz normal war, dass die Herrscher, jeder kleinste Fürst hat getan, was er will. Und da kommt jetzt so ein Riesenherrscher und sagt, ich will nichts, was haram ist. Es wird überliefert, dass man ihm aus Ägypten einen feinen, vergoldeten Turban aus edlem Geflecht brachte. Er ließ ihn nicht einmal vor sich ausbreiten. Man hat ihm gesagt, guck mal hier, das ist ein Geschenk, ein Turban, leg hin. Der wollte es gar nicht erst sehen. Man beschrieb ihm das Stück, doch er schenkte ihm keine Beachtung. Während man noch darüber sprach, trat ein Mann ein, und da befahl er ihm, den Turban zu geben. Gibt ihm diesen Turban. Er soll, ja, natürlich, wenn es Gold ist, kann er es nicht anziehen, aber verkaufen oder Allahu an, was er dann damit macht. Man sagte zu ihm, dieses Stück passt nicht zu diesem Mann. Wenn man ihm etwas anderes gebe, wäre es nützlicher für ihn. Er sagte, gebt es ihm. Ich hoffe dafür, im Jenseits Ersatz zu erhalten. Der Turban wurde dem Mann übergeben. Dieser reiste damit nach Bagdad und verkaufte ihn für 600 oder 700 Dinar. 600 Goldmünzen. Wobei die Berichterstatter sagten, er sei viel mehr wert gewesen. Das war jetzt nicht der beste Preis dafür. Er hätte mehr bekommen können. Die Amme der Ehefrau von Nuruddin Zinki, Amme ist eine Frau, die stillt Kinder. Ja? Also sie wird bezahlt, damit sie andere, nicht ihre eigenen, also sie hat zwar eigene, deswegen kann sie ja stillen, aber sie stillt nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern auch die anderen Kinder. Und diese Amme berichtete, ihr Unterhaltsmittel war einmal knapp geworden. Also das Geld von der Frau von Nuruddin Zinki rahimahullah ist weniger geworden. Und es hat nicht mehr ausgereicht. So schickte sie mich zu ihm, um eine Erhöhung zu erbitten. Als ich ihm dies vortrag, veränderte sich sein Gesichtsausdruck und es rötete sich vor Missfallen. Er sagte, woher soll ich ihr mehr geben? Reicht ihr eigenes Vermögen ihr nicht? Bei Allah, ich werde nicht für ihre Wünsche das Feuer der Hölle betreten. Wenn sie meint, dass das Geld, das in meiner Hand ist, mir gehört, so ist das eine schlechte Annahme. Es sind die Gelder der Muslime, bestimmt für ihre Angelegenheiten und vorbereitet für den Fall, dass sich eine Lücke gegenüber einem Feind des Islams auftut. Ja, vielleicht gibt's Krieg. Ich bin nur der Verwalter und ich werde darin sie nicht verraten. Dann sagte er, in Hems besitze ich 3 Läden. Diese habe ich ihr geschenkt. Sie will mehr? Bitteschön. Meine 3 Läden, die ich habe in Hems, kriegst du geschenkt. Sie soll den Ertrag nehmen, Miete und so weiter. Und ihr Ertrag war gering, etwa 20 Dinar, 20 Goldmünzen. Das ist der König Nuruddin, rahimahullah. Ibn Kathir rahimahullah sagt, Nuruddin war keusch in Bezug auf Bauch und Scham. Das bedeutet, er hat nichts gegessen, was haram ist und keine Beziehungen im Haram gehabt. Maßvoll in den Ausgaben für seine Familie, in Speise und Kleidung. Es wurde sogar gesagt, dass der ärmste Mensch seiner Zeit höhere Ausgaben gehabt habe als er. Also die Hilfen, die die Armen bekommen haben, waren höher als das, was er genommen hat. Ohne dass er etwas hortete oder sich die Welt angeeignet hat. Ein frommer Mann namens Umar al-Malla war einer der Nahestehenden zu Nuruddin. In jedem Ramadan ließ sich Nuruddin von ihm etwas, womit er sein Fasten brechen konnte, bringen oder eben geben. Man sandte ihm einfache Brotsorten, dünnes Fladenbrot, und davon hat er gegessen, sein Iftar. Wenn er große Festmähler gemacht hat, da würde gespendet Essen, ja, jemand kommt, lass mal kochen, ja, für die Leute, streckte er seine Hand nicht danach aus, sondern aß von einem besonderen Teller mit schlichter Speise. Das sollen die Armen und Bedürftigen essen, nicht ich. Der Wohnsitz dieses Herrschers über Jazira, Ascham, Ägypten und Jemen, das war sein Reich. Später, ja, also nicht sofort, ja. Das heißt, diese Gebiete, darüber hat er geherrscht Wie war sein Wohnsitz? War ein bescheidenes Haus mit Blick auf den Fluss, der von Norden her in die Zitadelle führte. Zitadelle, also Festung. Daran war ein kleiner Raum angebaut, in dem er sich zur Anbetung zurückzog. Er hat so ein kleines Zimmer gebaut für die Ibadah, für Gebet. Als Damaskus vom Erdbeben erschüttert wurde, ließ er gegenüber diesem Raum ein Haus aus Holz errichten. Das war's. Zusammengebrochen. Also hat er ein Haus aus Holz, nicht Steine und so weiter. Dort übernachtete er, verbrachte seinen Tag und zog sich zurück zum Gebet, ohne diesen Ort zu verlassen. Als er dann später gestorben ist, wurde er auch dort begraben. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Eines Tages sagte Qutbuddin al-Naysaburi, der schafi'itische Gelehrte, zu Nur ad-Din Zinki: Bei Allah, setze dich nicht selbst der Gefahr aus und des Islams und der Muslime willen, du bist doch ihre Stütze. Es gab einen Krieg und da hat dieser Gelehrte gesagt: Guck mal, geh nicht du. Lass die Soldaten gehen, ja? Du bist unsere Stütze. Da sagte Nur ad-Din: Bei Allah, setze dich nicht selbst der Gefahr. Entschuldigt, er sagte ihm: O Qutb ad-Din, schweig. Was du da sagst, ist ein Mangel an Ehrfurcht gegenüber Allah. Wer ist Mahmud, also Nur ad-Din Mahmud Zinki, wer ist Mahmud, dass man so etwas über ihn sagt? Wer hat denn vor mir die Länder bewahrt? Das ist Allah. La ilaha illallah. Was sagst du da? Ich bin Stütze der Muslime. Was soll das? Allah Jalla wa Ala ist derjenige, der uns bewahrt. Daraufhin brachen die Anwesenden in Tränen aus. In einer der Schlachten im Jahre 556 haben die Muslime eine Niederlage erlitten. Und Nur ad-Din Rahimahullah blieb nur mit einer kleinen Schar an Soldaten. Und er war auf einer Anhöhe, ja, irgendwo oben. Die nennt sich Tell Hubeish. Das Heer der Kreuzfahrer war bereits so nahe herangerückt, dass sich die Fußsoldaten der Muslime mit denen der Gegner vermischte. Also dieses ganze Heer, die Armee ist nach vorne gerückt. Da stellte sich Nur ad-Din ihnen gegenüber, wandte sein Gesicht der Qibla zu und sagte: O Herr der Diener, also er macht gerade Dua, ich bin nur ein schwacher Diener. Du hast mir diese Herrschaft übertragen und mir diese Verantwortung anvertraut. Ich habe deine Länder aufgebaut, deinen Dienern aufrichtig gedient, ihnen geboten, was du mir befohlen hast, und ihnen untersagt, was du mir untersagt hast. Ich habe das Verwerfliche unter ihnen beseitigt und das Zeichen deiner Religion in ihren Ländern sichtbar gemacht. Nun sind die Muslime geflohen und ich bin nicht imstande, diese Ungläubigen, die Feinde deiner Religion und deines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abzuwehren. Ich besitze nicht außer dieses eine Leben. Und dieses habe ich ihnen ausgeliefert. Ich bin da zum Kämpfen. Und dieses habe ich ihnen ausgeliefert, um deine Religion zu verteidigen und deinen Propheten beizustehen. Nach diesem Dua, auf einmal ist in den Herzen der Kreuzritter eine Furcht hat sich verbreitet und sie dachten, das wäre ein Hinterhalt. Warum so wenige? Wo ist die ganze Armee hin von Nur ad-Din, diesem König? Da haben sie gedacht, okay, der will uns eine Falle machen. Also haben sie sich zurückgezogen und sind weggegangen. Subhanallah. Ibn al-Athir, rahimahullah ta'ala, berichtete, ein Freund von uns in Damaskus, er sagt, Ibn al-Athir, ein Freund von uns in Damaskus, er war ein Bediensteter der Khatun. Khatun, die Ehefrau von Nuruddin, rahimahullah. Er sagte, Nuruddin pflegte lange zu beten. Er hatte feste Zeiten am Tag für das Gebet. Wenn die Nacht hereinbrach und er das Isha-Gebet verrichtet hatte, schlief er zunächst. Dann erwachte er zur Hälfte der Nacht, stand auf, verrichtete die Gebetswaschung, betete und flehte im Dua bis zum Morgengrauen. Anschließend erschien er zum Ausritt und widmete sich den Angelegenheiten des Staates. Also nachts betet er und dann geht er raus und kümmert sich um die Herrschaft. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt über ihn, er war jemand, der viel in religiösen Büchern las und den prophetischen Überlieferungen folgte, die Gemeinschaftsgebete sorgfältig einhielt, viel rezitierte, wenig geredet hat und eine würdevolle, ernste Ausstrahlung besaß. Nuruddin war zudem häufig im Fasten, hatte feste Zeiten in der Nacht und am Tag. Dabei stellte er die Angelegenheiten der Muslime stets vor seine freiwilligen Ibadat. Also wenn es irgendwas gab, hat er dann sich um die anderen gesorgt. Na, da machen wir inshallah ta'ala an dieser Stelle einen Halt bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem edlen Anführer Nuruddin Mahmud Zinki gnädig sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt vereinen mit dem Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.